Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es war ein historischer Moment, der Start der Mission Artemis II in der vergangenen Nacht. Um 0.35 Uhr deutscher Zeit hob die Rakete am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. Vier Astronauten an Bord der Orion-Raumkapsel sind auf dem Weg zum Mond. Dabei wird sich die Crew so weit von der Erde entfernen wie nie ein Mensch zuvor. Die Mission dient der Vorbereitung künftiger bemannter Mondlandungen.
Booster ignition and lift off. The crew of Artemis II now bound for the moon.
Ein geglückter Start. 11 Minuten, nachdem sich das Startfenster geöffnet hat, sind wieder Menschen auf dem Weg Richtung Mond. Hunderte Weltraumfans fiebern in Florida mit, für viele ein einmaliges Erlebnis. Es ist unbeschreiblich. Das ist die Apollo-Mission unserer Generation. Ich glaube, von diesem Moment werde ich noch meinen Enkeln erzählen. Ich habe Gänsehaut. Gänsehaut nach dem Start auch in der Kapsel. Wie schön der Blick auf die Erde sei, staunt Commander Reid Wiseman. Zunächst umrundet Orion die Erde jetzt 2 Tage lang. Erst im Anschluss werden die Triebwerke Richtung Mond gezündet. Nach der Umrundung dort fliegt die Kapsel zurück und soll dann im Pazifik vor Kalifornien wassern. Artemis II ist ein extrem wichtiger Schritt. Es ist die erste bemannte Mission in diese Region seit mehr als einem halben Jahrhundert, mit einer Rakete, die noch nie zuvor mit Menschen geflogen ist. Teile der Technik der Orion-Raumkapsel kommen aus Deutschland. Das Service-Modul zur Versorgung der Crew ist in Bremen gefertigt, der Star-Tracker eine Art Navigationssystem in Jena. Die europäische Raumfahrtorganisation ESA will bei Artemis auch in Zukunft mitmischen.
Irgendwann werden wir eine europäische Forschungsstation auf dem Mond sehen, wo europäische Forscherinnen und Forscher auch aus Deutschland arbeiten, als Wissenschaftlerinnen, als Wissenschaftler wichtige Daten sammeln für das Selbstverständnis unserer Erde.
Wenn alles gut geht, soll eine 4. Artemis-Mission 2028 dann wieder Menschen auf den Mond bringen.
Ganz schön beeindruckend nannte US-Präsident Trump den erfolgreichen Start der Artemis-Mission in seiner Rede zur Nation. Hauptthema in der vergangenen Nacht aber war der Iran-Krieg. Zuletzt war spekuliert worden, ob Trump eventuell etwas zum Ende des Einsatzes sagen würde. Doch tatsächlich wiederholte er in der Fernsehansprache vor allem bereits bekannte Ankündigungen und Drohungen. Im Nahen Osten gingen unterdessen die gegenseitigen Angriffe unvermindert weiter.
Zerstörungen in Bnei Berak nahe Tel Aviv. Ein Anwohner filmt das Chaos. Iran und die verbündete Hisbollah im Libanon schicken in der vergangenen Nacht erneut Raketen und Drohnen gegen Israel. Auch die Golfstaaten wie hier Kuwait sind nach wie vor unter Beschuss. Eine Reaktion auf Ankündigungen des US-Präsidenten? Der sagte in seiner Rede an die Nation: Wir werden Iran in den kommenden 2 bis 3 Wochen extrem hart treffen. Wir bomben sie zurück in die Steinzeit, wo sie hingehören. 19 Minuten lang wenig Neuigkeiten zu Strategie und Kriegszielen der USA. Aber Lob für das Militär und eine Aufforderung in Sachen Ölpreis. Die Länder der Welt, die Öl über die Straße von Hormuz beziehen, müssen sich selbst um diese Passage kümmern. Sie müssen sie wertschätzen und nutzen. Das können sie ganz leicht tun. Heute haben bereits etwa 40 Staaten unter Leitung der britischen Außenministerin per Videoschalte darüber diskutiert, wie sie künftig wieder Schifffahrt durch die Straße von Hormuz ermöglichen wollen. Länder auf der ganzen Welt sind davon betroffen. Deshalb sind wir so entschlossen, alle diplomatischen und wirtschaftlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Wiedereröffnung zu erreichen. Analysten gehen davon aus, dass weder politischer Druck noch militärische Drohungen Iran zum Einlenken bewegen würden. Das Einzige, was eine internationale Koalition wirklich tun könnte, wäre, das arabische Meer komplett zu blockieren. Rechtlich wäre das fraglich, aber rein pragmatisch gesehen wäre das dann für Iran eine Frage von alle oder keiner. Solange die Schiffspassage von Iran weiter blockiert wird, steigt der Ölpreis.
Von Istanbul aus verfolgt Katharina Willinger die Entwicklungen in Iran. Welche Reaktionen gibt es dort auf die Rede des US-Präsidenten?
Es gab tatsächlich sehr schnell eine Reaktion der Revolutionsgarde. Das haben wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen, dass es da eine Art Ping-Pong zwischen den beiden Seiten gibt. Darin wird mit Gegenangriffen gedroht, aber zentraler Kern der Aussage ist eigentlich, dass es immer noch ausreichend Munition gäbe, dass es auch geheime Produktionsstätten gäbe, dass man also, anders als Donald Trump behauptet, nicht kurz vor dem Kollaps stünde. Beide Aussagen können wir freilich nicht überprüfen.
Trump droht Iran, das Land in die Steinzeit zu bomben, wie er sagt. Wie wirkt sich das auf die Bevölkerung aus? Was hören Sie von den Menschen?
Also überrascht waren die wenigsten, denn Donald Trump hat so eine Wortwahl tatsächlich schon mal gewählt. Aber wir hören von unseren Kontakten, dass der Ärger in der Bevölkerung über solche Aussagen auch unter anderem immer größer wird, auch bei denjenigen, die grundsätzlich Angriffe auf das Regime und auf Militärs ja begrüßen. Aber je länger dieser Krieg dauert, desto größer werden eben die Sorgen, die Ängste in der Bevölkerung darüber, dass auch immer mehr Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen werden, dass immer mehr Zivilisten sterben. Und was dieser Krieg am Ende der iranischen Bevölkerung, die ja seit so vielen Jahren unter dem Regime leidet, bringt, da sind sich viele nicht mehr sicher. Denn dass es Donald Trump am Ende gar nicht um Regimewechsel geht, sondern um eigene Interessen, das hat er in den letzten Tagen auch immer wieder klargemacht.
Katharina Billinger in Istanbul, vielen Dank. Seit gestern gelten in Deutschland die neuen Regeln für Tankstellenpreise. Die Politik diskutiert aber schon über weitere Schritte. Bundesfinanzminister Klingbeil fordert in einem Brief an Wirtschaftsministerin Reiche und Kanzleramtsminister Frey schnelle Entlastungen der Bürger. Der SPD-Chef schlägt unter anderem einen Preisdeckel für Sprit und eine Übergewinnsteuer vor. Damit sollen übermäßige Krisenprofite bei den Mineralölkonzernen abgeschöpft werden können. Was die Energieversorgung angeht, sieht Wirtschaftsministerin Reiche derzeit aber keine Gefahr von Engpässen. Die Versorgung mit Sprit und Gas sei gesichert, sagte die CDU-Politikerin dem Magazin Focus. Bei Flüssigerdgas kämen weniger als 8% der europäischen Importe vom Persischen Golf. Bei Öl seien es nur rund 5%. Iran blockiert seit Kriegsbeginn Transporte von Gas und Öl durch die Straße von Hormus. Mit seinen Motivwagen an Karneval schafft der Bildhauer Jacques Tilly echte Blickfänger. Immer wieder richten sich die oft provokanten Darstellungen auch gegen Russlands Präsidenten Putin. Nun ist der Düsseldorfer in Abwesenheit von einem Gericht in Moskau zu 8,5 Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt worden, unter anderem wegen der Verbreitung von Falschnachrichten. Eine Auslieferung nach Russland muss Tilly aber zumindest in Deutschland nicht befürchten.
Russlands Präsident Putin ist regelmäßig auf den Motivwagen von Jacques Tilly zu sehen. So auch beim Düsseldorfer Rosenmontagszug 2024. Putin beim Oralverkehr mit dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill. Insbesondere dieses Motiv stand im Zentrum des Gerichtsverfahrens gegen den deutschen Satiriker. Das Urteil heute in diesem Moskauer Gericht: 8,5 Jahre Haft in einer Strafkolonie. Die Vorwürfe: Verletzung religiöser Gefühle und Verbreitung von Falschnachrichten über die russischen Streitkräfte. Das Regime mache sich damit selbst zum Narren, findet Tilly.
Es gibt vieles in mir, was sich auch amüsiert über dieses Urteil, weil einfach deutlich wird, wie sehr Putin und sein Regime ja Angst hat vor Kritik, vor satirischer Kritik. Die machen sich eigentlich selber lächerlich.
Jacques Tilly wurde in Abwesenheit verurteilt. Sollte er nach Russland reisen, droht ihm die Festnahme. Das gilt auch für Reisen in Länder, die ihn an Russland ausliefern könnten. Dem russischen Regime gehe es darum, Tilly und andere Künstler einzuschüchtern, so Russlandkenner Andrei Gurkow.
Genau das ist das Ziel. Wollt ihr euch diesen Ärger zumuten? Braucht ihr das oder lasst es lieber sein? Ich glaube, das ist die Erklärung für die eigentlich absurde Geschichte mit dieser Verurteilung für Satire.
Tilly selbst will sich nicht einschüchtern lassen. Beim diesjährigen Rosenmontagszug präsentierte er in Düsseldorf gleich 3 Putin-Wagen, unter anderem zu dessen Kampf gegen die Satire.
Rauchen gilt als Hauptrisikofaktor für Lungenkrebs, eine Erkrankung, die häufig lange unbemerkt bleibt. Je früher der Krebs entdeckt wird, desto höher sind die Heilungschancen. Deshalb übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen jetzt die Kosten für ein jährliches Lungenkrebs-Screening. Vorausgesetzt, man ist starker Raucher oder hat lange und viel geraucht. Außerdem müssen die Patienten zwischen 50 und 75 Jahre alt sein.
Es wird ernst für Steffen Krebs. Gleich bekommt er sein erstes Lungenscreening. Viele Jahre hat er geraucht. Er arbeitet hier an der Uniklinik Köln.
Natürlich schwingt auch so eine gewisse Angst, will ich es jetzt nicht nennen, aber schon, man weiß nicht, was rauskommt. Das schwingt schon so ein bisschen mit. Ich habe lange, gerne und viel geraucht, also habe 30 Jahre geraucht.
Starke ehemalige und aktuelle Raucherinnen und Raucher wie er, zwischen 50 und 75, haben jetzt Anspruch auf so eine Früherkennungsuntersuchung einmal im Jahr. Kostenlos, schnell und schmerzfrei, denn jedes Jahr erkranken etwa 60.000 Menschen in Deutschland an Lungenkrebs.
Man hat halt in großen Studien gesehen, dass man mit dieser Untersuchung die Lungenkrebssterblichkeit bei diesen Leuten sehr, sehr stark absenken kann. Das heißt, wir wissen, die Untersuchung hilft uns, Karzinome in früheren und heilbaren Stadien zu erkennen und damit das Überleben dieser Person zu verlängern.
Künstliche Intelligenz hilft bei der Befundbewertung. Internationale Studien zeigen, dass man durch die Früherkennung einen Großteil der Krebstodesfälle in der Risikogruppe vermeiden kann.
In Großbritannien sehr, sehr erfolgreich. Mittlerweile sind über 1 Million Teilnehmer gescreent worden dort. Und dort zeigt sich auch dieser Shift hin zu den frühen Stadien mit 75% in den heilbaren Stadien. Das läuft sehr erfolgreich dort.
Später wird Steffen Krebs informiert. Glück gehabt, kein Tumor. Der nächste Scan für ihn im nächsten Jahr.
Die Spargelernte läuft in einigen Regionen schon seit rund 2 Wochen und mit Saisonbeginn ist die Diskussion über die Entlohnung der Arbeiterinnen und Arbeiter neu entbrannt, die den Spargel stechen. Der Bauernverband fordert Ausnahmen von der Mindestlohnregelung. Wegen der hohen Lohnkosten sei der deutsche Spargel im Wettbewerb etwa mit Griechenland, Spanien und Polen nicht konkurrenzfähig. Die Spargelstecher selbst sind mit ihrer Entlohnung zufrieden.
Der Spargelanstich in Belitz ist früh in diesem Jahr. Das macht gute Stimmung. Dann kann das Gemüse schon zu Ostern auf den Tisch. Die Folie schützt und wärmt, so wird der Spargel schnell reif. Die Saisonarbeiter sind schon seit Tagen auf dem Feld. Sie kommen vor allem aus Rumänien. So wie Macau Ovidiu. In seiner Heimat arbeitet er unter anderem als Fahrer. Aber zur Spargelsaison kommt er gern, ein Grund der Mindestlohn von 13,90 Euro. Für alle Leute hier ist das genug Geld. Alle lächeln, sind glücklich. Lieber hier arbeiten als zum Beispiel in Spanien, denn dort wird weniger gezahlt. Aber für die deutschen Spargelbauern ist das ein Wettbewerbsnachteil. Runter mit den Personalkosten, fordern sie deshalb.
Wir als Spargelbauern sprechen uns für einen differenzierten Mindestlohn aus, dass wir sagen, okay, für Saisonarbeitskräfte, egal welcher Herkunft, dass gegebenenfalls halt 80% des üblichen Mindestlohns gezahlt werden.
Eine Forderung an die Politik. Auch die erhöhten Spritpreise belasten die Betriebe. Je weniger Fahrten, desto besser ist gerade das Ziel.
Letztendlich fahren unsere Autos nicht ohne Diesel, den brauchen wir. Und die Kosten allein in unserem Betrieb im 10-Tages-Rhythmus sind das 5.000 Euro mehr. Das ist enorm, ist eine Riesenherausforderung.
Positiv in diesem Jahr, der Spargel hat eine besonders gute Qualität und es wird eine ertragreiche Ernte erwartet.
Kommen wir zum Sport. Die Fußballerinnen des FC Bayern München stehen im Halbfinale der Champions League. Im Viertelfinal-Rückspiel setzten sie sich gestern mit 2:1 gegen Manchester United durch. Und auch die Frauen des VfL Wolfsburg wollen in die Runde der letzten 4 einziehen. Das Team gastiert am Abend bei Olympique Lyon. Im Hinspiel hatte sich der VfL mit 1:0 durchgesetzt. Der Süden Europas wird seit einigen Tagen von heftigen Unwettern erfasst. In Italien ist auf einer der wichtigsten Nord-Süd-Achsen nahe Campobasso eine Brücke eingestürzt. Wegen anhaltenden Regens war der Streckenabschnitt vorsorglich gesperrt worden. Auf mehreren griechischen Inseln brachten starke Südwinde Sahara-Staub. Weil die Sicht stark eingeschränkt war, mussten zahlreiche Flüge gestrichen werden. Von morgen an soll sich die Wetterlage im Mittelmeerraum langsam beruhigen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 3. April.
Ein atlantischer Tiefausläufer bringt uns zwar etliche Wolken, aber allzu viel Regen fällt nicht. Die Wolken aus der Nordwesthälfte verlagern sich heute Nacht Richtung Südosten. Von der Mitte bis in den Osten und Nordosten sowie am Alpenrand wird es mancherorts auch mal nass. In höheren Lagen rieselt Schnee. Morgen gibt's teils dichte Wolken, teils Sonnenschein. Vor allem in Sachsen und Bayern ein wenig Regen. Im Bergland auch ein paar Schneeflocken. Gegen Abend beginnt es dann im Nordwesten stellenweise zu regnen. Heute Nacht oft um 0 Grad im Osten und Süden, auch leichter Frost im Südwesten 6 oder 5 Grad. Dort morgen 14 bis 16, an der See wieder unter 10 Grad. Auch Samstag wechselhaft, aber langsam milder, im Norden und Osten windig. Ähnlich auch Ostersonntag und noch wärmer. Ostermontag wird es dann oft sonnig.
Die Tagesschau meldet sich wieder um 23.40 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.